herzlich willkommen zu Amen Berlin. Wir freuen uns so sehr, dass du dir diesen Podcast anhörst. Unser Wunsch ist, dass du mit Jesus, dem Zentrum unseres Glaubens, connectest, der wahren Quelle, die dein Leben erfüllt. Jetzt heißen wir Amen Berlin und wir sind immer noch Teil vom C3 Global Movement. Mit unserem neuen Namen sagen wir klar, Amen ist unser Ja zu Gottes Wirken. Wir beten, dass diese Predigt dich ermutigt und näher an Jesus Herz zieht. Viel Freude mit der Predigt.
Okay, ich habe vor ein paar Wochen online einen Artikel gesehen, der hieß 30 Dinge, die wir falsch machen. Oder was heißt, 30 Fehler, die fast jeder macht. Und ich war so, ich weiß, es ist Clickbait. Aber was ist, wenn ich was falsch mache? Pink! Und ich habe tolle Sachen gelernt. Wollt ihr wissen, was ich gelernt habe? Ich habe so die Top 3 mal rausgenommen. Flipflops sehen nicht gut aus. Ich klär, stand da einfach so. Was für eine Dreistigkeit. Und sie sind nicht gut für den Fuß. Stimmt nicht? Nee, ist Hawaiianas nicht. Nee, die sind gut. Okay, Carla. Okay. Dann, was, hier, das kann manchmal uns helfen. Es ist nicht möglich, das fand ich faszinierend, es ist nicht möglich, gezielt an einer Stelle Fett abzubauen. Wusst ihr das? Wisst ihr, wie ich manchmal so, wenn du hier an dieser Stelle Fett abnehmen willst, dann mach diese Übung, ist Quatsch. Man kann nicht einfach nur an einer Stelle, weil man muss einfach den gesamten Fettgehalt reduzieren und dann egal an welcher Stelle, das ist doch spannend, oder nicht? Das habe ich gelernt. Ich war so, deswegen funktioniert es nicht, wenn ich 3000 Mal so mache. Auf jeden Fall, die letzte Sache, das fand ich krass. Tomaten sollte man nicht in den Kühlschrank stellen. Sie verlieren ihren Geschmack. Hat sich jetzt schon, hat sich gelohnt, oder hier zu sein? Hat sich gelohnt. Ich weiß, wisst ihr, ich glaube, es gibt ein anderes Thema, und ihr wisst schon, welches Thema es ist, dass wenn wir da falsche Vorstellungen haben, wir denken, oh, wir machen das Richtige, boah, die Tomaten ab in den Kühlschrank, aber eigentlich hat es negative Effekte. Könnte es sein, dass es beim Thema Sex auch Dinge gibt, wo wir denken, das ist eine gute Idee, ist es aber nicht. Und die Konsequenzen deutlich dramatischer sind, deutlich größer sind als einfach nur eine Tomate, die weniger gut schmeckt. Ich mag Tomaten eh nicht so, deswegen ist mir das egal, aber ich glaube tatsächlich, was wir verstehen dürfen ist, wenn Gott Sex erschaffen hat, was er irgendwie getan hat, weil er dich und mich geschaffen und gehen wir erstmal davon aus, wenn du eine andere Meinung bist, cool, ich freue mich, dass du trotzdem da bist, aber wenn du das glaubst, wenn Gott dich und mich geschaffen hat, hat er auch Sex geschaffen, wie wäre es, wenn wir dann mal zu ihm gehen, ihn mal fragen, als derjenige, der das Ganze erfunden hat, was denn seine Gedanken damit sind? Das wäre doch hilfreich, oder? Das ist eine radikale Idee, lass uns das machen. Der Titel von meinem Gedanken heute ist der, was denkt Gott zum Thema Sex? Hui. Merkt ihr, die Atmosphäre hat sich jetzt schon geändert. Ist das nicht spannend? Let's go! Markus 10, Vers 7 bis 10 steht folgendes. Das ist so die Hauptbibelstelle, an der wir uns entlanghangen werden. Markus 10, 7 bis 10. Deshalb, sag mal, deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden. Und die zwei werden ein Leib sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern sie sind ein Leib. Darum, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Und Vers 10, zu Hause wollten die Jünger noch mehr darüber wissen. Ich liebe diesen Vers. Jesus redet, ist mit seinen Freunden unterwegs und redet über dieses Thema, erklärt Sachen und die Jünger sind so, oh, da wollen wir nachher mehr darüber wissen. Da wollen wir nachher nochmal eine Q&A mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde haben zu dem Thema. Ich liebe es, dass das da drin steht, weil ich glaube, das ist gut. Es ist gut, diese Haltung zu haben. Hey, darüber will ich eigentlich mehr wissen. Darf ich eine Bitte in den Raum stellen? Wie wäre es, wenn wir heute mit so einer Haltung uns das Thema anschauen? Hey, ich will da mehr drüber wissen. Gott, zeig du mir doch, was du sagen willst in deinem Wort. Ich bin übrigens nicht hier, um meine persönlichen Präferenzen zu predigen. Sondern ich bin hier, um gemeinsam mit dir zu schauen, was Gottes Wort zu bestimmten Themen sagt. Und heute geht es um das Thema Sex. Das heißt, ich habe mit meiner Frau vorher geredet, die heute nicht da ist. Das heißt, free card, ich kann reden über was. Na, aber Quatsch, keine Sorge. Aber ich habe mit meiner Frau geredet und sie sagt, hey Schatz, stell sicher, gerade bei diesem Thema, und ich habe den besten Coach in meiner Frau, sie so, stell sicher, dass gerade bei dem Thema, was so facettenreich ist für Leute mit unterschiedlichen Stories, dass du nicht einfach irgendwelche Stories erzählst oder so, sondern dass du einfach guckst, was Gottes Wort sagt.
Guter Tipp. Gute Frau, mit der ich Sex habe. Anyways, weiter geht's.
Ich glaube tatsächlich, dass Gott Freiheit schenken will. Ich kenne wahrscheinlich deine Story nicht genau. Ich weiß nicht, was mit dir passiert ist, als du gehört hast, heute geht es um das Thema Sex. Dieser Raum ist gemixt von Leuten, die seit vielen, vielen, vielen Jahren verheiratet sind. Ich gucke zu Olaf und seiner Frau. Ihr seid seit vielen Jahren verheiratet. Wir haben Leute hier, du warst noch nie in einer Beziehung. Wir haben Leute hier, du bist Single, aber du hast trotzdem schon, was Sex angeht, viele Erfahrungen gemacht. Ich bin nicht hier, um zu verurteilen. Ich bin auch nicht hier, um Dinge zu bewerten. Ich wünsche mir, dass du weißt, dass Gott auch nicht hier ist, um zu verurteilen, sondern dass Gott hier ist, um zu helfen. Und bevor wir jetzt reingehen, lass mich Folgendes sagen. Sex ist keine schmutzige Erfindung der Welt, sondern ein heiliger Akt, erschaffen von Gott. Und heute würde ich mir gerne gemeinsam anschauen, was sagt Gottes Wort dazu. Aber lass mich einen kurzen Disclaimer machen. Das wird nicht alle Fragen beantworten. Dieses Thema ist super facettenreich. Wir könnten tatsächlich wirklich 10 Predigten darüber machen. Wir würden immer noch nicht alle Fragen beantworten. Deswegen bitte habt nicht diesen Anspruch an diese Predigt. Ich werde dich dann auf jeden Fall enttäuschen. Aber was mein Wunsch ist, dass wir gucken, grundlegend, was sagt Gottes Wort zu diesem Thema? Und lass uns da starten. Lass uns mit der Frage starten, was ist Sex? Weil was mir aufgefallen ist, viele Gespräche, die ich führe zu diesem Thema, sind relativ sinnlos, weil die Basic-Definition von Sex eine andere ist. Wir reden also über zwei unterschiedliche Dinge. Dann brauchen wir gar nicht darüber zu diskutieren oder darüber uns auszutauschen, weil wenn wir generell schon mal über eine andere Sache reden, ist es schwierig. Das heißt, lass uns gucken, wie definiert die Bibel das? Lass mich starten. Die erste Sache, die ich sagen will, und ich weiß, du hast nur darauf gewartet, es mal in der Kirche zu hören. Erstens, Sex ist gut. Sex ist gut. Woher weiß ich das? Weil in den ersten Seiten der Bibel, 1. Mose 2, Vers 24, ist der Vers, den Jesus zitiert, wo wir den eben gelesen haben, da steht, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden, aka Sex haben. Die zwei sind dann eins mit Leib und Seele. Jetzt kommt es Vers 25, der Mann und seine Frau waren beide nackt, aber sie schämten sich nicht voneinander. Gott hat Sex geschaffen und was auch immer Gott geschaffen hat, ist gut. Gott kann nichts schaffen, was schlecht ist. Heißt, was wir hier sehen, ist am Anfang, als Gott die Welt geschaffen hat, da war eine Intimität, eine Nähe zwischen Mann und Frau. Und die beiden waren nackt miteinander, sie schämten sich nicht. Da war keine Scham, da war kein Schmerz bei diesem Thema. Und es war gut. Ich habe mir überlegt, wie kann ich das am besten deutlich machen? Wisst ihr, das ist ein scharfes Messer. Und meine Kids machen manchmal dumme Sachen, nicht immer, die sind toll, aber manchmal. Zum Beispiel nehmen sie bei einem Erdnussbutterglas das Messer, und das ist ja gar nicht mal so schlecht. Sie nehmen das Messer und dann sollten sie es eigentlich auf ihr Brot tun, aber was sie machen, sie nehmen das Messer, packen es da rein und dann nehmen sie es in den Mund. Nicht eine gute Idee. Dafür ist das Messer nicht gemacht. Das kann zu was Verletzungen führen. Seht ihr, wo ich hingehe? Jetzt kann ich sagen, oh, du bist aber ein dummes Messer. Das ist aber ein schlecht. Nein, das Messer hat, das ist nicht die Schuld vom Messer, es ist einfach falsch benutzt. Ich glaube, das ist ein bisschen, was passiert ist mit dem Thema Sex. Sex ist gut. Aber wenn es falsch gebraucht wird, falsch benutzt wird, dann kann es zu Verletzungen führen, dann kann es zu Schmerzen führen, dann führt es zu Herausforderungen. Das heißt, Gott ist nicht gegen Sex, Gott ist für Sex, aber im richtigen Kontext. Sex ist gut. Wisst ihr, ich finde es total interessant, es gibt ein Buch, das heißt Hohes Lied der Liebe im Alten Testament und das ist, ich habe mir überlegt, soll ich Sachen daraus vorlesen und nicht, aber es war mir zu peinlich. Da stehen Sachen drin, da wäre ich ganz rot. Und ich dachte, oh, das möchte ich euch nicht antun. Aber da werden Sachen beschrieben wie, deine Brüste sind wie zwei Rehe oder Ziehklein. Und ich denke, aber wisst ihr, was total interessant ist? In der Zeit, wo das Hohelied der Liebe geschrieben wurde, alle anderen historischen Schriften der Zeit, da wird das Thema Sex nur mit dem Aspekt von Fortpflanzung zusammengebracht. Aber die Bibel, ist das nicht interessant, dass die Bibel ein Buch ist, wo, wenn man das liest, da wird einem ganz warm. Da werden bildliche Sachen beschrieben, wo ich denke, oh, oh, oh. Und dann gibt es manche Theologen, die sagen, oh, es geht hier nur um die Liebe von Jesus zur Kirche. Ich denke, come on, stop it. Also ganz ehrlich, warum highlighte ich das? Weil ich sagen will, Gott ist nicht gegen Sex. Gott ist auch nicht gegen leidenschaftlichen, schönen, intimen Sex. Sex ist gut. Aber Sex ist auch mehr. Sex ist mehr. Lass mich das entpacken. Wie viele von euch haben schon mal einen Film gesehen mit einer Sexszene? Irgendjemand? Ah, komm. Wenn deine Hand nicht oben ist, hast du entweder noch nie einen Film geguckt oder du lügst in der Kirche. Das musst du mit deinem Schöpfer klären. Also. Aber ist es nicht interessant, diese Filme, wo dann ein sehr attraktiver, durchtrainierter, braun gebrannter junger Mann an der Bar steht und dann kommt eine sehr attraktive, meistens blonde Frau. Und dann ist dieser Blick. Und dann wird sehr interessant der Drink getrunken mit so anzüglichen Hinweisen. Und dann nach zwei Sätzen fängt die Musik an. Und man merkt, und dann kommt die ersten Berührungen. Und dann plötzlich wird alles ganz wild. Und dann wird die Hotelkarte gezückt und man weiß, was es bedeutet. Und alle Christen im Raum machen die Augen zu und alle Nicht-Christen gucken weiter. Naja, auf jeden Fall. Und dann geht's halt, und dann geht's zur Tür. Und die beiden knutschen so doll, umarmen sich, berühren sich, so dass fast der Typ fast kann gar nicht mehr die Karte in den Schlitz stecken. Und dann auch schaffen sie es gerade so. Und dann nimmt der Mann die Frau und schmeißen und hier ist die Herausforderung. Das war übrigens mein Schwiegervater mit dem Kommentar. Danke. Die Herausforderung ist, dass wir Sex nur als etwas Leidenschaftliches, Körperliches porträtieren. Wir können gar nicht anders. Und dann, darf ich das sagen, ich bin seit 13 Jahren verheiratet und wir haben super Sex, aber das beschreibt nicht unser Sexleben. Ich würde behaupten, wir haben besseren Sex als das, aber was porträtiert wird, ist, Sex ist körperlich und deswegen nimm dir, was du willst. Die Herausforderung ist aber, Sex ist mehr als nur körperlich. 1. Korinther 6, Vers 18 steht, lasst euch unter keinen Umständen zu sexueller Unmoral verleiten. Was immer ein Mensch für Sünden begehen mag, bei keiner Sünde versündigt er sich so unmittelbar an seinem eigenen Körper wie bei sexueller Unmoral. Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Das Wort für sexuelle Unmoral hier im Griechischen ist das Wort Porneia. Uns bekannt vor? Porneia? Beschreibt jegliche sexuelle Handlung außerhalb der Ehe. Warum sagt Paulus das hier in Korinther? Warum sagt er, lasst euch unter keinen Umständen zu Porneia, jeglicher sexueller Handlung außerhalb der Ehe, verleiten? Ist er so ein Killjoy? Come on, buddy, wir sind im 21. Jahrhundert und wir wohnen in Berlin. Ist es nicht outdated? Ja, wenn unsere Definition von Sex ist, dass es um Körperliches geht, dann vielleicht schon. Aber vielleicht ist Sex mehr. Warum sagt Paulus das? Lass uns das nochmal anschauen. 1. Mose 2,24, darum wird ein Mann seiner Vater und seine Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden. Die zwei sind dann eins mit Leib und Seele. Könnte es sein, dass es bei Sex um deutlich mehr geht als nur einen leidenschaftlich-körperlichen Akt? Darf ich teilen, dass basierend auf der Bibel Sex mehr ist als ein One-Night-Stand, Sex mehr ist als Lust, Sex mehr ist als körperliche Leidenschaft? Nein, Sex ist körperlich, emotional und geistlich. Dass Sex geistlich ist, das ist, sag ich mal, da redet keiner drüber. Aber was gerade zusätzlich noch in unserer Gesellschaft passiert ist, es wird versucht zu verkaufen, dass Sex nicht mal emotional ist, sondern nur noch körperlich. Es geht also nur noch um eine Transaktion, wie ein Produkt. Ich kaufe mir, was ich will, was meine Bedürfnisse stillt. Come on. Wenn wir ehrlich sind, wissen wir, dass das nicht wahr ist. Wir sehen doch, wo das hinführt. Hier ist das Problem, wenn wir Sex reduzieren auf einen körperlichen Akt. Es gibt kein Kondom für dein Herz. Du kannst körperlich verhüten, aber was ist mit deiner Seele? Was ist mit deinem Geist? Der beste Weg, wie ich das irgendwie deutlich machen kann, und das Beispiel ist geklaut, aber ist, dass Sex ist wie Kleber. Und wenn das zwei Leute sind und Sex ist wie Kleber, weil was passiert ist, man ist zusammen und dann ist der süße Typ da und du musst verstehen, ist auch wirklich nett. Und er sagt auch, es ist völlig cool, dass ich zur Kirche gehe. Er wird sogar mal mitkommen. Vielleicht führe ich ihn sogar zu Jesus. Und, oh Mensch, ist das... Und wir haben einfach, du musst verstehen, wir haben so eine Connection. Und jetzt ist es auch spät und jetzt regnet es. Oh Mensch. Es regnet. Da möchte ich ja nicht im Dunkeln in die Tram. Und vielleicht noch ein bisschen Wein trinken. Und er ist auch so nett und so zärtlich und ich fühle mich so wertgeschätzt. Und dann ist es auch so schön kuschelig. Und es ist ja auch Liebe. Es ist ja auch Liebe. Was kann... Und... Hier ist die Challenge. Sex ist wie Kleber. Wenn wir Sex natürlich nur körperlich sehen und sagen, ja, das ist einfach nur, man kommt zusammen und ist man kompatibel oder ist man nicht kompatibel, okay. Aber die Challenge ist, was ist, wenn der süße Typ irgendwann nicht mehr so süß ist? Oder was, wenn die Beziehung irgendwie auseinandergeht? Vielleicht ist es von Anfang an überhaupt nicht geplant, dass es wirklich eine Beziehung ist, es ist nur Freundschaft plus, aber dann, und dann trennt man sich wieder und dann hat man, wenn man ehrlich ist, bleibt ein Teil von dir bei der Person. Wisst ihr, wenn einmal das Ganze zusammengeklebt ist, ist es unmöglich, dass es, wenn es auseinandergeht, ohne Rückstände einfach clean bleibt. Und das ist die Challenge, weil du einen Teil von dir bei der Person lässt. Und nicht nur körperlich, sondern auch emotional. Es passiert immer wieder, dass eigentlich eine zwei Leute zusammen sind, die eine Person merkt, boah, die andere Person ist total ungesund, aber es war sexueller Verkehr da und deswegen ist irgendwie dieses komische Hin und Her, dieser toxische Tanz, warum? Da ist eine emotionale Connection, da ist was eins geworden. Das ist, was die Bibel beschreibt. Die Bibel sagt, sie sind ein Leib geworden. Wisst ihr, was spannend ist? Aus Sicht der Bibel, und das ist ein Argument, wo ich immer mal wieder mit Leuten rede, ja, aber wo steht denn in der Bibel, dass man keinen Sex vor der Ehe haben soll? Zeig mir den Vers. Und ich verstehe das, es ist ein bisschen schwer, wenn es nicht so glasklar da steht, aber lass mich das aus theologischer Sicht erklären. Es ist nicht nur so, dass die Bibel sagt, wir sollen keinen Sex vor der Ehe haben. Aus Sicht der Bibel startet eine Ehe mit sexuellem Verkehr. Wir denken, eine Ehe startet, wenn Luftballons, Tauben, dann Nein. Aus biblischer Sicht, in der Kultur der Zeit vor Ort und auch zusätzlich, wenn wir das lesen, das, was wir eben gelesen haben, die Person was verlässt Vater und Mutter und die zwei werden ein Leib. Das ist der Moment, wo sie verheiratet sind, wo sie eins werden, körperlich. Deswegen steht in Hebräer 13, Vers 4, die Ehe soll bei allen in Ehren gehalten werden. Es darf zwischen Mann und Frau keinerlei Untreue geben. Denn wer unmoralisch lebt oder Ehebruch begeht, den wird Gott richten. Paulus sagt es in 1. Korinther 6, 16, er sagt, überlegt doch einmal, wer sich mit einer Prostituierten einlässt. Und das ist ja, sag ich mal, der Moment, wo Sex mit einer Prostituierten ist, da ist, wo der Austausch von einfach nur Produkt, ich nehme mir, was ich will, um mich zu befriedigen, was generell, by the way, eine schlechte Grundlage für gesunde Sexualität ist, ich nehme mir, was ich haben will. Er sagt hier, überleg doch einmal, wer sich mit einer Prostituierten einlässt, wird mit ihr eins. Sein Körper verbindet sich mit ihrem Körper. Es heißt ja in der Schrift, die zwei werden ein Leib sein. Darf ich dir die Frage stellen, mit wie vielen Menschen bist du verheiratet, ohne jemals ein Ja-Wort gesagt zu haben? Weil was passiert ist, die zwei werden eins, Sexualität ist mehr, Sex ist wie ein Kleber, man kommt zusammen körperlich, emotional, also seelisch und geistlich und klar kann man es wieder trennen, aber das wird nicht ohne Rückstände gehen. Und vielleicht ist dein Argument, ja, aber es macht gar nichts mit mir. Das ist kein positives Argument. Das zeigt nur, dass dein Herz so verhärtet ist, dass du das gar nicht mehr wahrnimmst. Heißt, Sex ist mehr. Sex ist wie ein Kleber. Aber es gibt eine entscheidende Frage bei diesem ganzen Thema. Wirklich eine entscheidende Frage. Und diese entscheidende Frage ist nicht, wie weit darf ich gehen vor der Ehe? Da kommen wir gleich zum praktischen Tipp am Schluss. Aber das ist nicht die entscheidende Frage. Hier ist, was ich glaube, die entscheidende Frage ist bei diesem Thema ist, vertraust du Gott? Im Endeffekt ist das die Frage. Vertraust du, dass Gott das Beste für dich will? Vertraust du ihm auch mit diesem Bereich in deinem Leben? Weil hier ist das Schöne. Er will das Beste für dich. Ich entpacke das gleich. Aber wisst ihr, wir haben eben gesungen, wie im Himmel, so auf der Erde. Jetzt bin ich in der richtigen Tonart. Sei dein Name hoch erhöht. Du allein verdienst das Lob, Gott, der über allem steht. Viel leichter zu singen, als zu leben. Gott, du stehst über allem, nur nicht beim Thema Sex. Das lebe ich nach meiner Präferenz und hör nicht auf das, was du sagst. merkt ihr, im Endeffekt ist, ich bin nicht hier, um mit dir über Feinheiten zu diskutieren. Was bedeutet das hier? Vertraust du Gott in Bezug auf das Thema Sex? Sei ehrlich, du musst nicht mir irgendwas beweisen. Quatsch mit deinem Schöpfer darüber. Und dann lass uns verstehen, er will das Beste für dich. Wenn das wahr ist, dass er das Beste für dich will, hey, warum um alles in der Welt sollte ich dann nicht in seinen Wegen wandeln? Psalm 128, Vers 1 steht, glücklich zu preisen ist, wer dem Herrn in Ehrfurcht begegnet, wer auf den von Gott gezeigten Wegen geht. Glück, du bist glücklich zu preisen. Da, Gott wird das segnen, Gott wird das ehren, wenn du ihn ernst nimmst. Das ist das, was das Wort Ehrfurcht bedeutet. Ehrfurcht bedeutet, ich schätze Gottes Meinung mehr wert als meine. Und wisst ihr, die Challenge damit ist, ist, dass wahre Ehrfurcht startet, wenn ich nicht unbedingt genau der gleichen Meinung bin. Er will das Beste für mich. Das Zweite, warum können wir Gott vertrauen? Weil er will dir vergeben. Vielleicht sitzt du hier und du sagst, der Silas, schön und gut, aber wenn ich mir meine Story angucke, dann ist es nicht das, was du gerade beschreibst. Darf ich dir was sagen? Ich habe die besten Neuigkeiten für dich. Ich habe die besten Neuigkeiten, by the way, für alle von uns. 1. Johannes 1, Vers 9, doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht, er vergibt uns unsere Sünden und was? Und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Du nimmst mir meine Scham. Er macht's wirklich. Wie wunderschön ist das, dass Gott dir gerne vergibt. Wenn du zu ihm kommst und sagst, Gott, guck mal hier, diese Sachen, das ist nicht gut gelaufen. Ich merke, das ist nicht, wie du dir das vorgestellt hast. Da steht Gott nicht da und sagt, Hättest du mal besser früher gehört, Nein, nein. Gott steht da und wartet nur auf den Moment, um dich zu überschütten mit seiner Gnade, um dich zu überschütten mit seiner Liebe, um dich zu überschütten mit seiner Annahme. Wie wundervoll ist das? Du kannst ihm vertrauen. Er ist für dich, er will das Beste für dich, er will dir vergeben und weißt du, was noch cool ist? Er will dich heilen. Vielleicht ist das, wie dein Herz aussieht. Und du sagst, ja Silas, aber was jetzt? Was jetzt? Was ist jetzt? Vielleicht sogar gerade bei diesem Thema will ich sensibel sein, weil ich weiß, dass auch Dinge passieren, die nicht in gegenseitiger Zustimmung teilweise passieren. Vielleicht ist das Teil deiner Story und es sind Dinge mit dir passiert, an dir passiert, die du nicht wolltest und du denkst, okay, jetzt ist mein Herz kaputt, ich bin ein Leib geworden mit der Person und ich wollte es noch nicht mehr wirklich, was ist dann? Darf ich dir was sagen? Es tut mir unglaublich leid, dass du das erleben musstest und ich will das in keinster Weise runterspielen, aber was ich sagen will ist, du musst nicht den Rest deines Lebens darin gefangen leben. Weil wir einen Gott haben, der nicht nur vergibt, sondern auch der heilt. Dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf der Erde. Und der nur darauf wartet, Dinge neu zu machen. Lass uns zusammen in Gottes Wort gucken. Psalm 147, Vers 3. Er schenkt denen Heilung, die ein gebrochenes Herz haben und verbindet ihre schmerzenden Wunden. Billy Graham, ein bekannter Prediger, hat in einer sehr populären Predigt Folgendes gesagt in Bezug auf das Thema Hingabe und Sexualität. Er sagt, hey, wir brauchen drei Dinge. Wir brauchen intellektuelle Kapitulation, die sagt, ich verstehe zwar nicht alles, aber ich vertraue. Wir brauchen emotionale Kapitulation, die sagt, ich übergebe dir meine Fähigkeit zu lieben, Gott. Und wir brauchen sexuelle Kapitulation, die sagt, mein Sexualleben gehört dir, Gott. Zum Schluss, drei praktische Tipps zum Schluss. Und ich weiß, manche von euch, ihr fangt jetzt an, Notizen zu machen. God bless you. Als erstes, wie weit dürfen wir gehen, bevor wir verheiratet sind? Gute Frage. Und lass mich als erstes mal die Grundlage legen, bevor ich jetzt gleich irgendwas sage. Er will das Beste für dich. Das heißt, Gott ist nicht so, oh, wie kann ich dich einhängen? Aber wisst ihr, wenn wir Gott ernst nehmen, in dem, was er sagt, und ich habe das ja versucht auszulegen, was bedeutet das jetzt? Und was ich sagen werde jetzt, ist cheesy, es ist ein bisschen cringe. Aber ich bin gestern 34 geworden und ich habe 3 Kinder, deswegen kann ich cringe Sachen sagen, das ist kein Problem. Okay, hier ist, lass mich dir eine Rückfrage stellen. Wenn das deine Frage ist, lass mich dir eine Rückfrage stellen. Wie weit würdest du gehen, wenn ihr Vater im Raum ist? Hier ist die Pointe. Ihr Vater ist im Raum. Hello, somebody. Denk darüber nach. Praktischer Tipp Nummer 2 für alle Ehepaare im Raum, beziehungsweise diejenigen, die fleißig Notizen machen wollen für die Zukunft. Here we go. Ein heiles Herz bringt heiße Nächte. Hier ist mein bester Tipp für heißen Sex. Hab ein heiles Herz. Das, was dich am meisten blockiert, wundervollen Sex in deiner Ehe zu genießen, ist nicht irgendwelche neuen Stellungen, sondern es ist ein heiles Herz. Wo Dinge da sind, die dich vielleicht aufhalten, dich wirklich zu öffnen, wo es an der Zeit ist, zu heilen. Ich habe so formuliert, du willst besseren Sex? Deal mit deinem Stuff. Das wird manchen Leuten helfen. Drittens, verstehe, Sex ist mehr. Den Punkt, okay, Sie, das haben wir jetzt verstanden, körperlich. Aber lass uns das praktisch machen. Körperlich, wie kannst du besser, körperlich, geh duschen. Oder in anderen Worten, was kannst du machen, um körperlich, frag deinen Partner, frag deine Frau, frag deinen Mann, sag, hey, was kann ich machen, um, dass du mich körperlich attraktiver findest? Ist das nicht schön, dass wir in einer Welt leben, wo wir uns verändern können, verbessern können, an Sachen arbeiten können? Meine Frau sagt manchmal, Schatz, wenn du das nochmal anziehst, das ist so unattraktiv für mich, du musst dir was Neues kaufen. Ich sage, Schatz, das ist der einzige Grund, der mich dazu bringt, shoppen zu gehen. Körperlich. Zweitens, emotional. Was kannst du machen, was könnt ihr machen, um emotional mehr zu connecten? Weil eine tiefere emotionale Verbindung führt zu einer tieferen Intimität. Das heißt, denk nicht nur, was kann ich machen, ich muss irgendwas vorbereiten. Nein, bau emotionale Connection, verbring Zeit, lern die Liebessprache deines Partners. Sex beginnt nicht in dem Moment, wo ihr ins Bett steigt. Sondern Sex beginnt vielleicht, wo du die Spülmaschine ausräumst, wo du dich um die Kids kümmerst, wo du die Füße massierst, was auch immer. Emotional. Drittens, geistlich. Darf ich was sagen? Und ich weiß, und ich adressiere das an die Männer, weil da fühle ich mich wohl dabei. Meine Frau kann zu euch Frauen reden, was dieses Thema angeht, aber lass mich zu den Männern was sagen. Wenn du betest, bist du sexy. Kann ich einen Amen von den Frauen hören? Wenn deine Frau dich nicht sexy findest, wenn du betest, dann haben wir ein ganz anderes Problem. Aber was ich damit meine ist, wenn ihr baut Geist, betet zusammen. Betet füreinander, baut eine geistliche, intime Connection. Ich garantiere dir, ich verspreche dir, es wird positive Auswirkungen haben auf deine Sexualität in der Ehe. Hier ist noch ein Bonustipp, Nummer 4. Ich weiß, mehr als du dachtest. Here we go. Das ist das, wer wir sind als Amen Berlin. Wir geben dir mehr, als du denkst. Tipp Nummer 4. Ich habe es genannt, plan die Party. In anderen Worten, plan, was wichtig ist. Tu es in den Kalender. Das, was ich eben gesagt habe, wir können gar nicht anders, wir fallen übereinander her und dann haben wir den wildesten Sex. Hey, das ist auch schon mal bei uns passiert in 13 Jahren der Ehe, aber alle Ehepaare hier wissen, selten. Wenn das der einzige Moment ist, wo wir Sex haben, Herr, hilf. Heißt, plane, was dir wichtig ist. Plan die Party. Jetzt magst du argumentieren, ist das nicht unromantisch? Wisst ihr, jede Affäre ist geplant. Oh, du musst richtig viel planen für eine Affäre. Wo treffen wir uns wann? Dass niemand uns sieht, in welchem Hotelzimmer. Alles ist geplant. Scheint nicht weniger sexy zu sein. Wie wäre es, wenn wir
planen, um in unserer Ehe schön Sex zu haben, damit wir nicht planen, um Affären zu haben. Klingt das nach einem guten Plan? Let's go, come on. Plan, was dir wichtig ist. Schreib's in den Kalender. Sexy Samstag. Freaky Friday. Was auch immer. Das überlasse ich euch. Okay. Okay, lass uns kurz ein- und ausatmen. Einmal an. Wir haben über Sex geredet in Kirche. Well done, du hast es geschafft. Lass mich mit folgender Story enden. Es ist eine Frau, die im Akt erwischt wird. Und zwar nicht einfach von irgendwem, sondern von den geistlichen Leitern der Zeit. Das ist ein bisschen so, als würde dich der Pastor erwischen im Moment. Und nicht nur das, wo das schon schamerfüllt und schlimm genug ist, die Person wird direkt rausgenommen und in das Zentrum vom Marktplatz gestellt. Wahrscheinlich, die meisten Theologen glauben, sie war immer noch nackt, entblößt vor der Menge und die Leute stehen da, weil zu der Zeit war das Gesetz, wenn du Ehe brichst, also wenn du Sex hast mit einer anderen Person, haben wir ja gelernt, Ehe und Sex, das geht Hand in Hand, heißt, wenn du Ehe brichst, dann darfst du gesteinigt werden. Das heißt, da steht eine Meute drumherum und will sie steinigen und Leute gossipen, ah, guck mal, die ist schon wieder. Und Gott sei Dank, im wahrsten Sinne des Wortes, steht auch Jesus in der Menge. Und die Leute gucken zu ihm und sagen, was machst du, was macht er? Und Jesus, zur Verwirrung aller, kniet sich hin und schreibt in den Sand. Versteht ihr, Theologen streiten sich seit tausenden von Jahren, was schreibt er dahin, was macht er? Ich habe keine Ahnung, aber könnte es sein, dass Jesus einfach die Aufmerksamkeit der Leute aus Liebe von der Frau wegzieht auf das, was er schreibt auf dem Boden? Und als er die Aufmerksamkeit weggezogen hat von der Verurteilung auf die Frau und Leute gucken, was sagt er, was sagt unser Rabbi, was sagt der Meister, was sagt dieser geistliche, religiöse Führer, sagt er, hey, wer ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein. Und dann, wie liebevoll, steht Jesus nicht da und guckt, wer geht als erstes, wer fühlt sich am Stein. Nein, er mit der gleichen Liebe, die er der Frau gegenüber bringt, reagiert er der Menge gegenüber und er kniet sich wieder hin und schreibt weiter. Und einer nach dem anderen gehen die Leute weg. Und dann lesen wir in Johannes 8, Vers 10. Er richtet sich auf. Wo sind sie geblieben? Fragte die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Da sagt Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Hier ist das Krasse an dieser Geschichte. Die einzige Person, die das Recht gehabt hätte, einen Stein zu nehmen und zu werfen, war Jesus, weil er ohne Sünde ist. Aber Jesus in diesem Moment sagt, hey, ich verurteile dich auch nicht. Ich vergebe dir. Aber da hört es nicht auf. Er sagt dann, du darfst gehen, sündige von jetzt an nicht mehr. Jesus sagt das nicht, damit sie nicht mehr Spaß hat in ihrem Leben. Nein, er sagt, hey, meine Tochter, ich liebe dich so sehr, ich verurteile dich jetzt nicht, aber das ist nicht das Beste für dich. Deswegen ändere deinen Weg ab jetzt. Ich vergebe dir, ich verurteile dich nicht, auch wenn ich das Recht dazu hätte, aber sündige fort nicht mehr. Kirche, lass das unsere Reaktion heute sein. Und wir sind nicht hier, ich bin nicht hier, niemand hier, wir sind nicht hier, um Steine zu schmeißen. Wir alle brauchen Jesus. Wenn Jesus sagt, hey, wer mit seinem Blick einer anderen Frau hinterherguckt, hat in seinem Herzen schon die Ehe gebrochen, haben wir alle die Ehe gebrochen. Wir alle brauchen Jesus. Wir alle brauchen Vergebung. Wir alle brauchen Rettung. Aber lass uns auch das umsetzen, was Jesus sagt, diese Verurteilung nicht, also diese Vergebung anzunehmen, aber auch hinfort nun nicht mehr zu sündigen. Und dazu möchte ich uns einladen. Sex ist mehr als einfach nur körperliche Intimität. Und Gott hat einen Plan für Sex, einen Rahmen für Sex. Und ich weiß nicht, was deine Story ist, aber ich möchte uns einladen, einfach in diesem Moment, vielleicht, wenn du dich wohlfühlst, einfach kurz die Augen zu schließen für so einen Moment der Reflexion. Und ich möchte dir die Frage stellen, die ich auch eben schon mal gestellt habe, aber vertraust du Gott? Vertraust du Gott auch beim Thema Sex? Oder ist das ein Bereich, den du bisher wie so zurückgehalten hast? Darf ich dich einladen, heute auch in diesem Bereich dein Vertrauen Jesus zu geben? Zu sagen, Jesus, ich weiß, du willst das Beste für mich. Ich weiß, du vergibst mir. Ich weiß, du willst und kannst mich sogar heilen. Und ich möchte es annehmen. Ich möchte, dass du Dinge heilst in meinem Herzen.
Wir hoffen, dass dich diese Predigt ermutigt hat. Wir würden uns riesig freuen, dich in einem unserer Gottesdienste oder bei unseren Dinnerpartys in Berlin willkommen zu heißen. Besuch uns gerne online unter amen.berlin oder connecte dich mit uns auf Instagram @amen.berlin. Wenn du uns finanziell unterstützen möchtest, kannst du das liebend gerne über unsere Webseite tun. Wir würden es lieben, gemeinsam mit dir zu partnern, damit mehr Menschen Jesus erleben.